Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dobowiszek im Studio einen schönen guten Abend. Das war's. Wieder fällt Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Deal durch bei den Abgeordneten des Unterhauses, denn die lehnen den Vertrag mit klarer Mehrheit ab. Und trotzdem sieht sie weiter eine Chance für ihren Deal.
I'm passionate about delivering the result of the referendum. But I equally passionately believe that the best way to do that is to leave in an orderly way with a deal. And I still believe that there is a majority in the House for that course of action.
Sie kämpft weiter für den Brexit und zwar leidenschaftlich, wie Theresa May sagt, für den Brexit mit einem Deal, mit ihrem Deal. Unüberhörbar angeschlagen ist Theresa May heute, die Stimme macht nicht mehr mit, viele Abgeordnete aus den eigenen Reihen versagen ihr die Gefolgschaft. Wie geht es jetzt weiter? Wir schalten nach London, nach Brüssel und wir hören die ersten Reaktionen des FDP-Politikers Florian Tonka hier bei uns im Interview. Es gibt aber auch noch andere Themen an diesem Abend. So sperrt etwa die Europäische Luftfahrtbehörde nach dem jüngsten Absturz einer Boeing 737 MAX den gesamten europäischen Luftraum für diesen Flugzeugtyp. Und eine Digitalsteuer für Internetkonzerne wie Google und Facebook wird es in der EU vorerst nicht geben. Keine drei Wochen mehr bis zum 29. März, dem Tag des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. So ist es der Wunsch der Mehrheit aller Briten befragt vor fast drei Jahren im Brexit-Referendum. Fast zwei Jahre lang haben dann die Unterhändler beider Seiten verhandelt und nachverhandelt. Doch im Grunde stehen mit dem heutigen Tage, mit der zweiten Abstimmung durch die Abgeordneten, schon wieder auf beiden Seiten wieder am Anfang, mit leeren Händen sozusagen, einzig mit der Erkenntnis, dass das bisher erzielte Ergebnis nicht reichen wird. Aus London, Ralf Günther.
Die in Brüssel ausgehandelten Nachbesserungen haben keine Wirkung gezeigt. Das britische Unterhaus hat sich erneut gegen das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May gestellt.
The eyes to the right, 242, the nose to the left, 391. So the nose have it, the nose have it.
242 Abgeordnete stimmten für das Austrittsabkommen, 391 Parlamentarier waren dagegen. Damit ist der Vorsprung der Nein-Stimmen im Vergleich zur Abstimmung vor acht Wochen geschrumpft. 40 Abgeordnete, fast alle von der Tory-Partei, hatten ihre Meinung geändert und nun für den Deal gestimmt. Dennoch fehlten Stimmen aus den eigenen Reihen bei den Konservativen und auch die mehrheitsbeschaffende nordirische DUP hatte geschlossen gegen den Deal gestimmt. Premierministerin Theresa May mit angeschlagener Stimme zeigte sich im Anschluss an die Abstimmung enttäuscht. Ich bedauere die Entscheidung des Unterhauses sehr. Ich glaube immer noch, dass es mit Abstand das beste Ergebnis wäre, dass das Vereinigte Königreich die EU geordnet mit einem Deal verlässt. Und dass der Deal, den wir ausgehandelt haben, der beste und tatsächlich einzig vorhandene ist. Oppositionsführer und Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, erwiderte, die Regierung wurde erneut mit großer Mehrheit besiegt und sie muss nun akzeptieren, ihr Deal, ihr Vorschlag ist ganz klar tot und hat keine Unterstützung des Unterhauses. Und weiter, die Premierministerin hat auf Zeit gespielt, aber ihre Zeit ist abgelaufen. Vielleicht ist es eher an der Zeit für Neuwahlen und die Menschen können abstimmen, wer in der Regierung sitzen sollte. Dass sich eine weitere Schlappe für Premierministerin May anbahnt, hatte sich bereits angedeutet. Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox hatte Zweifel geäußert, dass die von Theresa May und Jean-Claude Juncker ausgehandelten Ergänzungen beim Brexit-Vertrag wirklich rechtlich bindend seien.
Let me make it clear.
Ich sage es ganz deutlich. Das juristische Risiko bleibt unverändert. Die Frage, die sich die Abgeordneten stellen müssen, ist, ob sie ihr politisches Urteilsvermögen nutzen, um der Vereinbarung zuzustimmen. Sie haben nicht zugestimmt, einige wohl auch wegen der Bedenken des Generalstaatsanwalts. Der Brexit-Krimi geht morgen und am Donnerstag in die nächsten Runden. Weitere Abstimmungen stehen an. Wir werden den Antrag stellen, dass am Mittwoch darüber abgestimmt wird, ob wir die Europäische Union ohne Deal am 29. März verlassen sollen. Wenn das Parlament das ablehnt, werden wir am Donnerstag über eine Verlängerung des Artikels 50 abstimmen lassen. Um diese Verschiebung des Austrittsdatums müsste die britische Regierung dann bei der EU bitten. Und wie es danach weitergeht, das wagt heute noch niemand zu sagen. Premierministerin May hat am Abend bereits bekannt gegeben, sie werde morgen gegen einen No-Deal-Brexit stimmen und empfehle das auch den anderen Abgeordneten. Sie sei sich der potenziellen Schäden bewusst, die ohne einen Ausstiegsvertrag auf die Briten zukämen.
Ralf Günther aus London, und dorthin schalten wir jetzt auch zu unserem Korrespondenten Friedbert Meurer. Wieder eine herbe Niederlage für Premierministerin Theresa May. Sie haben das heute Abend schon als Debakel bezeichnet. Sie ist hörbar angeschlagen, Theresa May. Ihre Stimme hat sie verloren, wirkt kraftlos. Ist das das Ende für Theresa May als Ministerpräsidentin?
Vielleicht ist es das. Unter normalen Umständen, nach normalen Gepflogenheiten, müsste sie zurücktreten. Jetzt zum zweiten Mal schon so hoch verloren eine Abstimmung. Das eigene Lager zieht nicht mit. Aber die Verhältnisse sind halt eben nicht normal. Es müsste ein Misstrauensvotum geben. Das müsste Jeremy Corbyn von Labour stellen. Hat es ja schon einmal getan und verloren. Also letzten Endes müsste sie selbst den Battle werfen. Wir wissen, wie zäh sie ist. Sie wird es wahrscheinlich nicht tun, obwohl sie angekündigt hat, dass sie zurücktreten will, aber nicht jetzt.
40 Stimmen mehr für ihren Deal als noch im Januar. Das ist immer noch eine krachende Niederlage. Eine Chance für ihren Deal sieht sie trotzdem. Wie könnte diese Chance aussehen?
Also es war davon die Rede und ist auch ein wenig jetzt noch die Rede, dass sie vielleicht einen dritten Anlauf wagen will. Entweder nächste Woche oder in der allerletzten Märzwoche, dann wirklich auf den letzten Drücker, 3-4 Tage vor dem 29. März, dem angepeilten Brexit-Termin. Aber 40 haben sich umstimmen lassen. Weitere 50, sage ich mal, über den Daumen gepeilt, müsste man auch noch umstimmen. Wie soll das gelingen? Sie könnte den Joker ziehen und sagen, okay, dann übergebe ich die Abstimmung dem Volk, der Bevölkerung. Mein Deal oder wir bleiben in der EU. Das wäre eine Drohung, bei der die Brexiteers klein beigeben müssen. Aber ich glaube, sie wird es nicht tun.
Morgen wird das Unterhaus ja den harten Brexit aller Voraussicht nach ablehnen, den No-Deal-Brexit. Danach geht es am Donnerstag um eine Verschiebung des Brexits. Wie viel mehr Zeit wünscht sich Theresa May?
Also sie spricht davon von einer kurzen Zeit, 2-3 Monate. Also eine längere Verschiebung würde ja bedeuten, dass Großbritannien an den Europawahlen teilnehmen muss. Das wird Theresa May auf keinen Fall wollen. Und ich würde auch sagen, für diese Abstimmung am Donnerstag, erstens, es wird vermutlich kein Zeitraum bei dieser Abstimmung beschlossen werden. Und insgesamt gilt die Faustformel, die Abgeordneten sympathisieren mit einer kürzeren Verlängerung, aber nicht mit einer längeren.
Holen wir an dieser Stelle Bettina Klein in Brüssel mit dazu. Unsere Korrespondentin hat die Reaktionen der EU im Blick. Wie weit würde Brüssel bei einer solchen Fristverlängerung mitgehen?
Das ist gerade in der Diskussion hier. Insgesamt herrscht, muss man sagen, ja eine gewisse Ernüchterung, wenn nicht Frustration, jetzt auch gerade nochmal nach dieser zweiten Abstimmung heute. Man will sich nur ungern für nichts und wieder nichts auf eine weitere Hängepartie einlassen. Also es muss schon eine glaubwürdige Begründung dafür geben. Das hat heute Abend auch Ratspräsident Tusk erklären lassen. 2 Monate bis zu den Europawahlen, das kann man wohl machen. Die etwas tolerantere Rechtsauslegung lautet, bis das neue Parlament sich konstituiert. Das wären dann 3 Monate. Aber auch das gilt schon als ein bisschen heikel. Was ist denn, wenn etwas passiert und Großbritannien hat nicht an den Wahlen teilgenommen, ist aber doch in der Europäischen Union. Vieles könnte dann juristisch angefochten werden, weil es gegen Verträge verstößt.
Ist die Europawahl im Mai also die letzte mögliche Frist für weitere Gespräche?
Naja, es gibt auch eine andere Argumentationslinie inzwischen, die direkt darauf abzielt, dann lasst es uns doch gleich um ein Jahr verschieben oder sogar bis zum Ende des laufenden Haushaltes. Das wäre dann Ende 2021. Aber das muss dann wirklich durch Entwicklungen oder Entscheidungen in Großbritannien wirklich gerechtfertigt sein. Und so weit sind wir noch nicht. Also das wären dann zum Beispiel Neuwahlen, ein neues Referendum und Entwicklungen, die wirklich eine neue Dynamik eben auch erzeugen. Es gilt, muss man sagen, aber schon auch als etwas befremdlich, dass ein Land, das dann die EU verlassen will, noch über 1 oder 2 Jahre über alles mitentscheiden soll. Es könnte in den Hintergrund treten, wenn man eine chaotische Entwicklung vermeiden möchte und dann vielleicht eben sogar Raum für neue Entscheidungen in Großbritannien gibt. Aber genau das ist im Augenblick in der Diskussion und wird je nach Entscheidung am Donnerstag hier auch bis zum Gipfel dann oder genau dann nächste Woche hier auch diskutiert und vielleicht auch entschieden werden.
Kommt eine Fristverlängerung, dann kommen auch neue Verhandlungen, Nachverhandlungen. Wird sich Europa noch einmal bewegen, dann ein drittes Mal?
Also nach allem, wie es jetzt aussieht, hat man das wirklich weitgehend ausgeschöpft. Und Jean-Claude Juncker hat ja auch gerade heute auch nochmal gesagt, das war die zweite Chance, es gibt keine weitere. Alles andere würde wirklich eine 180-Grad-Wendung dann bedeuten. Man öffnet den Vertrag doch nochmal oder schreibt etwas hinein oder als Anhängsel, das bisher als völlig ausgeschlossen galt, wie zum Beispiel eben eine Terminierung dieses Backstop. Also alle sehen die dramatischen Entwicklungen in London. Nachdem, wie es jetzt aussieht, wird es auf eine oder eben im schlimmsten Fall auf einen No-Deal hinauslaufen. Es wurde heute nochmal betont, die entsprechenden Vorbereitungen laufen hier und seien so wichtig wie noch nie. Ich will nichts ausschließen, aber das wäre wirklich eine große Überraschung, wenn Theresa May sich jetzt noch einer anderen Art und Weise in der Europäischen Union durchsetzen könnte, als sie es bisher getan hat.
Spielen wir die Frage nach den Verhandlungen noch einmal zurück nach London zu unserem Korrespondenten Friedbert Meurer. Was dann? Was soll bei einer Fristverlängerung von ein paar Wochen geschehen, wenn Brüssel klar sagt, basta, bis hierhin und nicht weiter?
Also zu einer Lösung hilft das vermutlich nicht. Das Problem wird ja einfach nur aufgeschoben. Aber wenn Brüssel die Messlatte so hoch legt und damit eine Fristverlängerung faktisch unmöglich macht, dann bedeutet das zwingend No Deal. Eindeutig, der Vertrag ist abgelehnt, eine Verlängerung ist abgelehnt. Dann gibt es nur den Punkt, dass Großbritannien am 29. März die EU verlässt. In London fragt man sich, will die EU das wirklich? Die Brexiteers würden sich die Hände reiben.
Bettina Klein in Brüssel und Friedbert Meurer in London. Vielen Dank für den Moment in beide Richtungen. Und am Telefon begrüße ich Florian Tonka, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Bundestag und dort auch stellvertretender Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe. Guten Abend, Herr Tonka.
Ja, schönen guten Abend.
Verstehen Sie Ihre britischen Abgeordnetenkollegen noch?
Das britische Parlament ist tief gespaltet. Im Kern weiß es nicht, was es will. Es gibt die klaren Brexiteers, die wollen einen No-Deal. Es gibt Abgeordnete, die wollen den geordneten Austritt. Einige davon unter den Bedingungen, die Theresa May mit der EU ausgehandelt hat. Andere unter anderen Bedingungen, die aber faktisch nicht erreichbar sind. Und dann gibt es natürlich die Gruppe, die eigentlich ein weiteres Referendum erstreben will. Und es gibt andere Abgeordnete, die noch stark aus innenpolitischen Erwägungen, Stichwort Neuwahlen oder Wechsel in Amt der Regierungschefin agieren. Das ist hochkompliziert, das ist auch ein kollektives Versagen der politischen Elite in Großbritannien, aber es ist eben so, dass im Unterhaus selbst die Interessenlage und die Ziele vollkommen auseinanderlaufen. Und das Erstaunliche ist, dass auch unter dem großen Druck, der jetzt aufgebaut worden ist Richtung 29. März, sich das nicht geklärt und bereinigt hat, sondern dass es eben immer noch diesen Schwebezustand gibt. Ich bedauere das sehr, weil es, glaube ich, zum Schaden aller Beteiligten am stärksten, aber zum
Sie
Schaden
Sie bedauern das, Herr Tonka? Wut war heute im EU-Parlament zu spüren, als die Debatte lief, die eine oder andere geballte Faust, nicht nur in den Taschen. Nach all den Verhandlungen, wie wütend sind Sie?
Ich bin nicht wütend. Ich glaube, dass das insgesamt ein ganz schlechter Tag ist, am schlechtesten für die Menschen in Großbritannien. Aber wir müssen realistisch uns auf das einstellen, was kommt. Und der No-Deal-Brexit, der ist ein gutes Stück wahrscheinlicher geworden. Und alles andere würde einen Meinungsumschwung in London voraussetzen. Entweder doch das bestehende Abkommen, so wie es auf dem Tisch liegt, doch noch zu ratifizieren. Da sehe ich bisher überhaupt keine Tendenz. Oder möglicherweise ein Referendum zu wiederholen. Auch das halte ich weiterhin eher für unwahrscheinlich. Also bei realistischer Betrachtung, und das ist unsere Aufgabe als Deutsche und als europäische Volksvertreter, müssen wir jetzt die Vorbereitungen treffen, dass es einen vertraglich nicht geregelten, einen ungeordneten Brexit gibt.
Wie groß ist Ihre Angst vor einem harten Brexit ganz ohne Abkommen?
Ich glaube, dass das teuer wird, dass das auch für unsere Wirtschaft auf dem Kontinent schwierig wird. Aber auf der anderen Seite sind ja Vorbereitungen getroffen worden. Es ist eine schlechte Lösung, aber ich halte sie für bewältigbar. Jedenfalls müssen jetzt die Notfallpläne spätestens aktiviert werden.
Glauben Sie, dass diese Notfallpläne ausreichen?
Das weiß man immer erst hinterher. Auch die Bundesregierung hat sehr spät damit begonnen, sich wirklich mit dem schlechtesten Fall, den wir jetzt im Visier haben, ernsthaft auseinanderzusetzen. Aber noch einmal, ich glaube, dass das am Ende zu schaffen ist, wenngleich es eine schlechte, natürlich eine schlechte Entscheidung für alle Beteiligten sind. Es ist gleichwohl auch so, dass selbst im Falle eines No-Deal-Brexit möglicherweise mit einigen Monaten Verzögerung auch noch ein Austrittsabkommen oder ein ähnliches Abkommen abgeschlossen werden kann. Das wäre auch klug. Aber zunächst einmal, wenn wir jetzt die nächsten Wochen in den Blick nehmen, dann sieht es ganz danach aus, dass es in Großbritannien für das bestehende Angebot der EU keine Mehrheit gibt. Das heißt, No Deal Brexit.
Aber möglicherweise noch eine Verlängerung und weitere Verhandlungen. Hören wir, was der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl Manfred Weber heute Abend im ZDF zum Ergebnis der Abstimmung in London gesagt hat.
Auf der europäischen Seite ist klar, wir dürfen nicht dulden, dass das britische Chaos jetzt auch noch Europa infiziert und ansteckt. Und deswegen darf es keine Teilnahme bei der Europawahl geben. Die Europawahl muss über die Zukunft des Kontinents entscheiden und das geht nur ohne die Briten.
Soweit also Manfred Weber von der CSU. Sehen Sie das auch so, Herr Tonka, oder sind Sie da etwas großzügiger mit den Briten?
Nein, wenn der Weg Großbritanniens aus der EU hinausführt, dann macht das keinen Sinn, die Europawahl noch mit den bei britischen Abgeordneten abzuschließen. Die einzige Situation, die wirklich eine fundamentale Änderung der Gemengelage bedeuten würde, wäre ein zweites Referendum. Das kann man möglicherweise nicht in wenigen Wochen durchführen in Großbritannien. Das wäre ja auch ein Szenario, wo ein Verbleib in der EU möglich ist. Und das wäre das Szenario, wo ich bereit wäre, auch über eine längere Verschiebung des Austritts noch einmal nachzudenken. Aber solange das nicht auf dem Tisch liegt, solange der Austritt unumstößlich ist, kann es eigentlich nur um Schadensbegrenzung gehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man die Austrittsfrist noch mal um wenige Wochen, ein oder zwei Monate bis kurz vor die Europawahl verlängert, aber nicht um noch mal ein Paket zu verhandeln, was wirklich hinlänglich und lange und breit verhandelt und auch nachverhandelt worden ist, sondern nur um einen völlig chaotischen Austritt etwas erträglicher zu gestalten, abzumildern, also im Grunde um uns noch etwas Zeit zu verschaffen auf beiden Seiten des Ärmelkanals, den dann ungeordneten Brexit noch etwas besser vorzubereiten.
Der FDP-Politiker Florian Tonka über die Entscheidung des britischen Unterhauses gegen das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union. Ich danke Ihnen für das Interview zu später Stunde.
Sehr gerne. Einen schönen Abend noch.
Danke ebenso. Und damit zu einem anderen Thema. Sie soll Kerosin sparen, die neue Konstruktion der Boeing 737, dem Erfolgsmodell aus den USA. Doch bei der Version MAX 8 hängen die Triebwerke weiter vorn als bei den Vorgängern und eine Computersoftware gleicht mögliche Verlagerungen des Flugzeuges aus, damit es nicht zu einem gefährlichen Strömungsabriss kommt. Doch im Oktober ging das schief. Eine neue Boeing 737 der indonesischen Lion Air stürzte ins Meer. 189 Menschen starben. Jetzt am Sonntag wieder ein Unglück in Äthiopien. 157 Menschen starben. Die Ursache ist noch unklar. Aber viele Länder, darunter auch Deutschland, sperren ihren Luftraum für alle Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 8. Inzwischen sind in ganz Europa Starts und Landungen verboten, auch der Überflug. Bis die Ursache geklärt und mögliche Gefahren beseitigt worden sind. Horst Kleuser berichtet.
Die in Köln ansässige Behörde gab eine sogenannte Lufttüchtigkeitsanweisung heraus und untersagte damit vorsichtshalber alle Flüge mit diesen Boeing-Modellen. Außerdem dürfen Maschinen dieses Typs aus Drittstaaten nicht in die EU einfliegen oder sie verlassen. In Europa sind vor allem Iceland Air, Norwegian, die britische Tochter von TUI, TUI Airways, Turkish Airlines und die polnische Gesellschaft LOT betroffen. Bislang ist noch kein Exemplar dieses neuesten Boeing-Modells in Deutschland zugelassen worden. Deutschland hatte am späten Nachmittag die Reißleine gezogen und folgte dem Beispiel Großbritanniens. Bundesverkehrsminister Scheuer begründete das so.
Sicherheit geht vor, absolut geht Sicherheit vor. Und deswegen habe ich für diesen Flugzeugtyp den Luftraum in Deutschland gesperrt.
Safety first, der eherne Grundsatz in der Luftfahrt sei ausschlaggebend gewesen, erklärte der oberste Aufseher, dem auch das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig untersteht. Beim jüngsten Absturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien waren am Sonntag 157 Menschen, darunter 5 Deutsche, gestorben. Auch deshalb dürfte das Luftfahrtbundesamt an den Untersuchungen beteiligt werden. Minister Scheuer lobte ausdrücklich die Expertise der Unfallermittler, wollte sich aber nicht festlegen, wie lange die Sperrungen dauern würden.
Bis die Auswertung dieser Unfälle nicht vollständig vollzogen ist und die Erkenntnisse über diesen Flugzeugtyp gereift sind und die Zweifel ausgeräumt sind, ist es die richtige Entscheidung, denn Sicherheit geht vor.
Außerhalb Europas hatten Äthiopien, Australien, China, Singapur, Südkorea und Mexiko die Boeing 737 MAX gegroundet. Für diese Typenreihe liegen Boeing immerhin über 5000 Bestellungen vor, 350 Maschinen wurden bereits ausgeliefert. Allein TUI hatte 72 Maschinen bestellt, 15 flogen bereits aus Großbritannien und den Benelux-Ländern. Die erste der 25 bestellten Boeing der deutschen TUI Fly sollte diese Woche in Hannover ausgeliefert werden, wird aber zunächst ebenfalls am Boden bleiben. Die Ursache des jüngsten Absturzes in Äthiopien ist noch ungeklärt, könnte aber auf eine fehlerhafte Software zurückzuführen sein, die Piloten in Extremsituationen nicht mehr beherrschen können. Ähnliches war im Oktober in Indonesien passiert. Boeing verspricht, bis April diese Software zu ersetzen. Interessanterweise hat die US-Luftfahrtbehörde FAA im Heimatmarkt den Einsatz der Boeing 737 MAX noch nicht untersagt.
Der Bericht von Horst Kleuser. 5G, der Mobilfunkstandard der Zukunft, superschnelles Internet per Handy, Voraussetzung zum Beispiel für die riesigen Datenmengen, die beim Fahren autonomer Autos anfallen. Deutschland steht kurz vor der Frequenzversteigerung, danach soll der Ausbau zügig losgehen und dazu werden Masten gebraucht, Antennen, Kabel, Netzwerkkomponenten. Solche liefert auch der chinesische Hersteller Huawei, theoretisch. Denn die Amerikaner wollen das verhindern, verweisen auf die Nähe zur chinesischen Führung, fürchten ein Einfallstor für Spionage und Manipulation. Längst kein Rat mehr unter Freunden. Der Brief des US-Botschafters in Deutschland an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird hierzulande von vielen als Drohung aufgefasst. Christoph Schäfer.
Der Auslöser: ein Brief aus der US-Botschaft an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. In dem schreibt US-Botschafter Richard Grenell laut Wall Street Journal, der Austausch von Geheimdienstinformationen und anderen Daten könne nicht mehr im bisherigen Umfang erfolgen, sollte Deutschland auf Huawei-Technologie im 5G-Sektor zurückgreifen. Die Befürchtung: der Telekom-Riese könnte spionieren oder gar sabotieren. Um welche Informationen es sich genau handeln könnte, das ist unklar. Fest steht aber, Beweise für Spionage gibt es bislang nicht. Die Reaktion auf Grenells Botschaft gestern aus Berlin.
Für die Bundesregierung ist die Sicherheit, auch gerade bei dem Ausbau des 5G-Netzes, aber auch sonst im digitalen Bereich, ein sehr hohes Gut. Deshalb definieren wir für uns unsere Standards und wir werden natürlich über diese Fragen auch mit unseren Partnern, sowohl in Europa als auch mit den entsprechenden Stellen in den Vereinigten Staaten von Amerika, sprechen. Das ist selbstverständlich.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel gelassen. Ganz anders der Ton aus Straßburg. Das Europäische Parlament warnt laut dpa in einer gestern verabschiedeten Resolution vor möglichen Gefahren durch chinesische Technologie beim Aufbau des 5G-Netzes und nennt in dieser explizit Huawei. Die Rede ist von schwerwiegenden Anfälligkeiten und Hintertürchen, über die sich Hersteller und Behörden Zugang zu persönlichen Daten verschaffen könnten. Jan-Peter Kleinhans ist IT-Sicherheitsexperte beim Think Tank Stiftung Neue Verantwortung. Er sagt, Sicherheitsbedenken seien berechtigt. Für die Position von US-Botschafter Grenell hat er aber kein Verständnis.
Jetzt quasi mit dem Argument zu kommen, wenn ihr chinesisches Equipment verbaut, können wir keine geheimdienstlichen Informationen mehr mit euch teilen, finde ich ein bisschen absurd, weil in ganz Europa ist eben schon und gerade auch in Deutschland chinesisches Equipment verbaut.
Und das sei bislang auch kein Problem gewesen. Grundsätzlich muss laut Kleinhans das Mobilfunknetz unabhängig von Herstellern sicher werden, durch bestimmte Standards wie Zertifizierungen. Zudem dreht sich die aktuelle Huawei-Debatte ihm zufolge um mögliche extreme Konfliktfälle, wenn zum Beispiel Geheimdienstinformationen nach außen drängten. Wer von einem solchen Extremfall ausgeht, darf laut Kleinhans letztlich generell keine kommerziellen Unternehmen für das Mobilfunknetz beauftragen.
Der Bericht von Christoph Schäfer um 23:33 Uhr. Gut 2 Monate vor der Europawahl droht weiter eine Spaltung der konservativen Europäischen Volkspartei. Im Streit um einen möglichen Ausschluss der ungarischen Fidesz-Partei gab es bei einem Gespräch zwischen dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber, wir haben ihn heute schon gehört, und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán keine nennenswerte Annäherung. Clemens Fehrenkotte.
Es sei ein konstruktives Gespräch gewesen, aber es bestünden weiterhin noch Probleme. So beschrieb EVP-Fraktionschef Manfred Weber seine Begegnung mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Es wäre gut, wenn sich Ungarns Regierungschef für die Schwierigkeiten entschuldigen würde, die er mit seiner Anti-Juncker-Kampagne der EVP bereitet habe. Er habe gegenüber Orbán deutlich gemacht, dass die Werte der Europäischen Volkspartei für alle Mitglieder verbindlich seien, auch für Fidesz, betonte Weber am Nachmittag in Budapest. Dies sei nicht verhandelbar. Weber war mit Orbán unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu einem Mittagessen zusammengekommen, um die tiefen Meinungsverschiedenheiten zwischen der ungarischen Regierungspartei Fidesz und der EVP zu besprechen. Weber bezeichnete sich als Brückenbauer, der an Lösungen interessiert sei.
Facebook, Datenskandal oder Panama Papers. Hinweisgeber solcher Skandale werden in der EU künftig besser geschützt. Unterhändler der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf EU-weite Mindeststandards zum Schutz von Whistleblowern. Stefan Überbach.
Whistleblower tun das Richtige und müssen deshalb geschützt werden, heißt es bei der EU-Kommission. Sie dürften von ihren Arbeitgebern nicht bestraft, degradiert, entlassen oder vor Gericht verklagt werden. Mit den neuen Regelungen will die EU dafür sorgen, dass Hinweisgeber unlautere Machenschaften melden können, ohne dabei ihren Job oder ihren Ruf aufs Spiel setzen zu müssen. Etwa dann, wenn es um die Aufdeckung von Betrug, Korruption oder Steuerhinterziehung geht. Die Einigung sieht vor, dass Unternehmen und Organisationen sichere Kanäle schaffen, damit ihre Mitarbeiter Informationen über Missstände vertraulich weitergeben können. Die Hinweisgeber sollen sich nach Möglichkeit zunächst intern melden. Sie dürfen aber unter bestimmten Umständen auch sofort die Behörden einschalten und besonders schwere Fälle öffentlich machen, indem sie sich zum Beispiel an die Medien wenden. Die europäischen Grünen sind mit dem Kompromiss zufrieden und sprechen von einem Erfolg im Kampf für die Wahrheit. Das Aufdecken von Skandalen dürfe keine Straftat sein. Die Einigung muss jetzt noch formell von den EU-Staaten und dem Europäischen Parlament bestätigt werden.
Der ZDF-Korrespondent Jörg Brase darf in die Türkei zurückkehren und dort weiter als Journalist arbeiten. Christian Buttgereit.
ZDF-Korrespondent Brase erklärte am Nachmittag, er habe einen Anruf vom türkischen Presseamt erhalten, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er die Pressekarte nun doch bekommen solle. Gründe für den Meinungswandel nannten die türkischen Behörden nicht. Allerdings hatte die Bundesregierung zeitgleich mit Brases erzwungener Ausreise die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Darin wird vor Einschränkungen bei der Meinungsfreiheit und willkürlichen Festnahmen gewarnt. Bundesaußenminister Maas hatte das Verhalten der Türkei als völlig inakzeptabel bezeichnet. ZDF-Korrespondent Brase erklärte nun, er werde in Kürze nach Istanbul zurückkehren. Er hatte die Türkei am Sonntag verlassen müssen, gemeinsam mit seinem Kollegen vom Berliner Tagesspiegel Thomas Seibert. Dessen Antrag auf Pressekarte ist ebenfalls abgelehnt und auch noch nicht, wie im Falle Brase, nachträglich genehmigt worden. Dutzende weitere ausländische Journalisten in der Türkei warten immer noch auf ihre Arbeitsgenehmigung, die normalerweise zum Jahresanfang erneuert wird.
Wir kommen an dieser Stelle zu unserem Bericht von der Börse und den hat Ulla Herrmann für uns aus Frankfurt.
Am Abend waren die frühen Gewinne dahin. Der DAX verlor aber nur 19 Punkte auf 11.524. Vor der erneuten Abstimmung im britischen Parlament über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wurden Anleger plötzlich nervös. Die Beschäftigten von Volkswagen müssen sich auf eine Sparrunde und Personalabbau einstellen. Europas größter Autobauer will Marktführer bei E-Autos werden. Dies aber kostet Jobs. Anleger reagierten enttäuscht, weil bei VW das Renditeziel verfehlt wurde. VW-Aktien büßten knapp 2% ein. Leicht im Minus schlossen auch Papiere der Autokonkurrenten Daimler und BMW. Größter Verlierer im DAX war Wirecard. Die Aktie des Münchner Bezahldienstleisters, ohnehin sehr schwankungsfreudig, ragte am Ende mit Verlusten von knapp 5% heraus. Aktien der Deutschen und der Commerzbank wurden gleich mitverkauft. Stattdessen deckten sich Anleger mit Papieren der Deutschen Post ein. Der Bonner Logistikkonzern gibt die eigene Paketzustellung mit der Tochter DHL in Österreich auf. Das Unternehmen kooperiert lieber mit dem österreichischen Rivalen. Ein Schritt, um Kosten zu senken. Der Post winken zudem höhere Einnahmen durch den Anstieg des Briefportos. Aktien der Post legten 1,5% zu. Für den amerikanischen Flugzeugbauer Boeing ist der zweite Absturz in nur kurzer Zeit ein Desaster. Boeing-Aktien brachen erneut um gut 7% ein.
Ulla Herrmann aus Frankfurt am Main und auf der anderen Seite des Atlantiks fiel der Dow Jones Index leicht um 0,38% und schloss bei, Achtung, 25.555 Punkten. Die Idee, sie klang gut, die Milliardengewinne der Internetriesen wie Google oder Facebook auch in Europa abzuschöpfen. Mit einer Digitalsteuer auf Werbeeinnahmen, die die Unternehmen in Europa erzielen. Deutschland und Frankreich legten einen entsprechenden Kompromissvorschlag auf den Tisch, doch bei den Finanzministern der Europäischen Union, die sich dann darüber beugten, fand er keine Mehrheit. Jetzt ist sie tot, die Digitalsteuer, doch es lebe die Digitalsteuer, wie Peter Kapern aus Brüssel berichtet.
Gerade hatten die EU-Finanzminister alle Versuche eingestellt, gemeinsam für eine Besteuerung der Digitalwirtschaft in Europa zu sorgen. Da riefen die Kassenchefs von Frankreich und Deutschland dazu auf, den Kampf um Steuergerechtigkeit nun auf die nächst höhere Ebene zu tragen, auf die der OECD. Dort solle nun eine Digitalsteuer und eine Mindestbesteuerung für alle Unternehmen weltweit durchgesetzt werden. Bruno Le Maire.
Those two points.
Diese beiden Punkte, Digitalsteuer und Mindeststeuersatz, sind die entscheidenden Säulen eines verbesserten internationalen Steuersystems für das 21. Jahrhundert. Und Le Maires Amtskollege Olaf Scholz zeigte sich mit Blick auf dieses Projekt ganz zuversichtlich.
It is very, very likely that we will have a consensus that could be adopted in summer next year in the OECD level.
Sehr, sehr wahrscheinlich sei es, so Scholz in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Le Maire, dass ein Konsens bis zum Sommer nächsten Jahres erreicht werden könne. Zuvor war der vorerst letzte Versuch gescheitert, einen Beschluss über die Besteuerung der Digitalwirtschaft im Kreise der 28 Mitgliedstaaten herbeizuführen. Schweden, Dänemark und Irland stemmten sich gegen einen ohnehin sehr abgespeckten Kompromissvorschlag, den Deutschland und Frankreich bereits im vergangenen Dezember präsentiert hatten. Danach sollten die Online-Werbeumsätze größerer Digitalunternehmen mit 3% besteuert werden, und zwar spätestens ab 2021, wenn bis dahin keine Lösung auf OECD-Ebene gefunden sein sollte. Keine Mehrheit also dafür, aber etliche Mitgliedstaaten wollen nun nicht abwarten, ob auf der OECD-Ebene gelingen kann, was auf EU-Ebene gescheitert ist. Rund ein Dutzend EU-Länder haben Pläne für nationale Digitalsteuern in der Schublade. Frankreich hat seine Pläne bereits in der vergangenen Woche beschlossen. Damit dürfte ein Prozess ins Rollen kommen, der der EU-Kommission Kopfschmerzen bereitet. Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Unsere Sorge ist, dass dies zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes führt, wenn nun EU-Staaten diese Steuer auf nationaler Ebene einführen. Die Digitalsteuer also gescheitert, ein anderes Instrument für mehr Steuergerechtigkeit scheint aber zu funktionieren. Die schwarze Liste der EU, auf der Steueroasen erfasst werden. Sie wurde heute überarbeitet. Die Zahl der gelisteten Staaten und Jurisdiktionen ist von 5 auf 15 gestiegen. Weil 10 Steueroasen zwar Besserung gelobt, dann aber die angekündigten Reformschritte nicht umgesetzt hatten. Neu auf der Liste sind nun etwa die Vereinigten Arabischen Emirate. Valdis Dombrovskis wies aber auf einen anderen Effekt der Liste hin. Immerhin 60 Staaten und Jurisdiktionen hätten unter der Androhung der schwarzen Liste ihr Verhalten in Steuerfragen geändert.
The list is a valuable policy tool because it impacts and changes global tax practices for the better.
Und deshalb, so der Kommissionsvizepräsident, sei die schwarze Liste ein wertvolles politisches Instrument, weil es die Steuerpraktiken weltweit zum Besseren verändere.
Peter Kapern aus Brüssel. Die Deutsche Bank steht wegen ihrer Geschäfte mit US-Präsident Donald Trump offenbar im Fokus einer neuen Ermittlung. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler berichtet aus Washington.
Die Finanzen der Trump-Organisation und die Rolle ihrer Hausbank bei der Vergabe von Millionenkrediten sind bereits Thema in 2 Untersuchungsausschüssen des Kongresses. Nun will es die Generalstaatsanwältin von New York City genauer wissen. Sie hat eine sogenannte Subpoena nach Frankfurt am Main geschickt, eine gerichtliche Vorladung unter Strafandrohung. Letitia James will sämtliche Kreditunterlagen der Deutschen Bank sehen, die nicht nur von Donald Trump unter Verschluss gehalten werden, sondern auch von dem Frankfurter Geldinstitut. Es geht um 300 Millionen Dollar, die die Deutsche Bank dem New Yorker Immobilienunternehmer zu einem Zeitpunkt lieh, als er bei allen anderen Banken bereits als verbrannt galt. Der Anlass ist die jüngste Anhörung von Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen im Kongress, in dem jener schilderte, wie Trump sein Vermögen groß oder klein rechnete, je nachdem, wie es ihm nützlich schien.
Mr. Trump inflated his total assets when it served his purposes.
Ob er denn jemals seine finanziellen Verhältnisse gegenüber einer Bank aufgeblasen hätte, um an Kredite zu kommen, wollte der demokratische Abgeordnete William Lacey Clay von Cohen wissen. Ja, sagte Cohen, die Unterlagen aus den Jahren 2011 bis 2013, die er dem Ausschuss vorlegte, seien fingiert und für die Deutsche Bank bestimmt gewesen.
Did the president ever provide inflated assets to a bank in order to help him obtain a loan?
These documents and others were provided to
Deutsche Bank.
Damit wird die Deutsche Bank zu einem wichtigen Zeugen in einem Verfahren, das Donald Trump noch den Vorwurf des Bankenbetrugs einbringen könnte. Doch damit nicht genug. Die Demokraten im Kongress vermuten, dass Donald Trump den 300-Millionen-Kredit für 3 Hotels oder Golfanlagen in Miami, Chicago und Washington D.C. nur von der Deutsche Bank-Tochter Trust Company Americas erhielt, weil er potente Bürgen vorweisen konnte, die Trump möglicherweise im Umfeld des russischen Präsidenten rekrutierte. Wenn sich dieser Verdacht, der immer lauter geäußert wird, als zutreffend erweisen würde, wäre das Dreieck zwischen den guten Geschäftsbeziehungen der Deutschen Bank zu russischen Oligarchen und zu Donald Trump geschlossen. Politisch bedeuten die Kreditverträge der Frankfurter Hausbank Donald Trumps einen ausgemachten Sprengsatz, befände sich der US-Präsident doch in finanzieller Abhängigkeit zu Russland, was die Verschwiegenheit Donald Trumps und der Deutschen Bank gleichermaßen erklären würde.
President Trump was almost on the verge of bankruptcy. And then all of a sudden he was flush with money.
Donald Trump sei fast bankrott gewesen und sei plötzlich im Geld geschwommen, sagt New Yorks neue Generalstaatsanwältin Letitia James, eine Afroamerikanerin, die Donald Trump offen den Krieg im Namen von Recht und Ordnung erklärt hat. 3 Dinge habe der Präsident zu fürchten, kündigte sie an, als sie im November ihr Amt antrat: Sonderermittler Mueller, seinen Ex-Anwalt Michael Cohen und Tish James, also sie selbst. Deshalb werde sie den Mann, der derzeit das Oval Office besetzt hält, wie sie sagt, zur Rechenschaft ziehen.
We must do our job to ensure that the man currently occupying the Oval Office is held accountable to any and everything he has done.
Je mehr die Deutsche Bank ins Zentrum der Ermittlungen von Justiz und Kongress rückt, desto mehr steht der Ruf des Bankhauses auf dem Spiel. Die New York Times hat ein ganzes Rechercheteam auf die Durchleuchtung der guten Finanzbeziehungen zwischen Frankfurter Bankenturm und New Yorker Trump Tower angesetzt. Ben Protes gehört dazu. Schon vor einem Jahr gab sich der New York Times-Reporter im Interview mit dem Deutschlandfunk überzeugt, dass es nur wenige gibt, die Trumps finanzielle Verhältnisse so gut kennen wie die Deutsche Bank.
Ich glaube, es ist absolut wichtig herauszufinden, wie die Deutsche Bank mit Donald Trump verbunden ist. Um es ganz klar zu sagen, wie kann man wirklich herausfinden, wie Donald Trump an sein Geld kam, wenn man sich nicht die Deutsche Bank genauer ansieht? Sie ist der Schlüssel zum Verständnis der Finanzen Donald Trumps.
Der Bericht von Thilo Kössler. Sie ist eine der bekanntesten Politikerinnen der Linkspartei, Sarah Wagenknecht. Ihr Rückzug aus Führungspositionen schmerzt die Parteifreunde, zumindest jene Hälfte der Partei, die ihren besonders linken Kurs unterstützt. Doch auch die andere Hälfte zollt ihr großen Respekt für ihre Hingabe und jetzt auch für ihre Entscheidung, aus gesundheitlichen Gründen kürzer zu treten. Zweifelsohne ist sie das Gesicht der Linken in Deutschland, stellt sich also die Frage, was wird die Linke also ohne Wagenknecht? Zumindest mit ihr bloß noch in der zweiten oder dritten Reihe. Frank Kapellan meldet sich aus unserem Hauptstadtstudio.
Im gelben Kleid steht sie vor der roten Wand der Linksfraktion. Sarah Wagenknecht meldet sich nach 2-monatiger Krankheitspause zurück auf der Berliner Bühne, um ihren angekündigten Rückzug vom Fraktionsvorsitz zu erklären. Ich bleibe ein politischer Mensch, versichert die Ikone der Linkspartei. Ich bin nicht aus der Welt und behalte mein Bundestagsmandat. Die 49-Jährige bestreitet, dass innerparteiliche Kritik an ihrem Kurs, etwa in der Flüchtlingspolitik, ihren Entschluss beeinflusst habe, auch der Unmut über ihre Sammlungsbewegung Aufstehen, aus der sie sich ebenfalls zurückzieht, habe keine Rolle gespielt.
Die Gründe dafür sind schlicht, dass meine Gesundheit mir Grenzen gesetzt hat. Und wenn man solche Grenzen erlebt, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo man dann doch merkt, wenn man den Warnschuss nicht ernst nimmt, dann geht das nicht gut aus. Und das war für mich der Punkt, wo ich mich entschieden habe, jetzt etwas zurückzutreten.
Auch ihre Vertraute Sevim Dadelin zieht sich aus dem Fraktionsvorstand zurück und schon macht sich bei den Sozialdemokraten die Hoffnung breit, dass ohne die vehemente Kapitalismuskritikerin Wagenknecht ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund doch noch einmal Realität werden könnte.
Es könnte durchaus sein, dass es in der Zukunft die Perspektiven für progressive Koalitionen diesseits der Union erleichtert,
meint etwa SPD-Vize Ralf Stegner. Wagenknecht, Ehefrau des bei den Sozialdemokraten so verhassten Ex-Vorsitzenden Oskar Lafontaine, galt immer als rotes Tuch bei den Genossen. Lafontaine hatte gestern auf den Tag genau vor 20 Jahren alles hingeschmissen: SPD-Vorsitz, Amt des Finanzministers, das Bundestagsmandat und später eine neue Linkspartei ins Leben gerufen. War es eine Inszenierung, dass Sarah Wagenknecht ihren Rückzug genau an diesem Tag ankündigte?
Ehrlich gesagt, das mit dem Datum ist ein wirklich ziemlich blöder Zufall, der mir leider zu spät aufgefallen ist.
Zufall hin oder her, die Bewegung bei der Linkspartei nährt Spekulationen über das, was nach der Großen Koalition kommen könnte. Vor einem Jahr unterzeichnete das Bündnis den Vertrag. Die Zukunft von Schwarz-Rot scheint ungewisser denn je. Allzu sehr war die Regierung Angela Merkels mit sich selbst beschäftigt. Die Kanzlerin zeigt sich trotzdem zufrieden. Wir stärken Familien, wir unterstützen Langzeitarbeitslose, tun was für die Schulen, listet Merkel heute auf.
Wenn wir auch sehen, dass wir den Digitalpakt jetzt wohl am Freitag im Bundesrat verabschieden, dann ist das ein wichtiger Meilenstein. Also dieses Jahr Arbeit in der Regierung hat sich wirklich gelohnt.
Allerdings drohen neue Konflikte. Die Union will den Solidarzuschlag gänzlich abschaffen, die SPD die Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit einführen. Andrea Nahles braucht Erfolge, um das Bündnis fortführen zu können. Zum Jahrestag macht sich die Parteichefin selber Mut.
Es war ein schwieriges Jahr 2018, aber seit einigen Monaten sind wir in sehr gutem Fahrwasser.
Das werten die Grünen völlig anders. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Eine Umweltministerin, die nichts darf. Wir haben eine Landwirtschaftsministerin, die nicht will. Und wir haben einen Verkehrsminister, der nichts kann. Das ist die Bilanz von einem Jahr großer Koalition bei der zentralen Menschheitsfrage Klimaschutz.
Ja, ein Jahr GroKo, ein Jahr Stillstand. Also es ist ja wirklich langsam komatös, wie sich diese Koalition verhält.
Urteilt die Linke Sarah Wagenknecht. In der eigenen Partei zumindest hat sie mit ihrem Rückzug für Bewegung gesorgt.
Soweit Frank Capellan. Auch nach dem Verzicht des algerischen Staatschefs Bouteflika auf eine erneute Kandidatur sind in mehreren Städten tausende Menschen aus Protest auf die Straßen gegangen. Die Demonstranten warnen vor einer Finte, mit der sich der Präsident und sein Umfeld auf unbestimmte Zeit die Macht sichern wollten. Jens Borchers berichtet.
Es hört nicht auf. Studenten zogen auch heute durch die Hauptstadt Algier. Keine Tricks, Bouteflika, riefen sie. Und man muss das Volk retten, nicht die Macht. Wenn die Ankündigung von gestern Abend die Protestbewegung beruhigen sollte, dann hat das bestenfalls teilweise gewirkt. Das ist kein Fußballspiel, nein zur Verlängerung. Dieses Plakat war auch zu sehen auf den Straßen. Mit der Verlängerung ist die Tatsache gemeint, dass Präsident Bouteflika zwar nicht mehr für eine fünfte Amtszeit kandidieren will, dafür jetzt aber vorerst im Amt bleibt. Ein protestierender Student fragt sich, was das Versprechen einer Verfassungsänderung bringen soll. Es gab schon 4 Verfassungsänderungen unter Bouteflika. Was soll da jetzt eine weitere Änderung bringen? Wer wird das beaufsichtigen? Und dann die Verlängerung seines Mandates. Darf er das? Wer gibt ihm das Recht dazu? Das sind Fragen, auf die bisher kein Regierungsmitglied geantwortet hat. Im Staatsfernsehen wurde die schriftliche Erklärung im Namen des Präsidenten verlesen und das war's. Bis auf eine Ausnahme. Ramtan Lamamra gab ein Interview. Lamamra war schon mal Außenminister Algeriens. Gestern benannte man ihn für das neu zu schaffende Amt eines Vizepremierministers. Ramtan Lamamra gab das Interview ausgerechnet einem französischen Sender, keiner algerischen Station. Aber viel konkreter wurde er auch in diesem Interview nicht. Es wird die nationale, inklusive und unabhängige Versammlung sein, die eine neue Verfassung beschließen und einen neuen Wahltermin festlegen soll. Diese Wahl wird dann ausschließlich in der Verantwortung einer unabhängigen Wahlkommission liegen. Wann und wie diese nationale Versammlung gebildet wird, das ließ auch Lamamra offen. Wer die Mitglieder sein sollen, ist unklar. Immerhin hatte es in der schriftlichen Erklärung geheißen, diese Versammlung solle ihre Arbeit bis Ende des Jahres beendet haben. Das alles klingt den Demonstranten zu vage, zu wolkig, zu unkonkret. Einer fasst seine Meinung kurz und knapp so zusammen. Ich persönlich, sagt er, glaube nicht daran. Bis zum Nachmittag gab es von Regierungsseite keine weiteren Erklärungen oder Detailangaben zu dem politischen Prozess, der jetzt angeblich beginnen soll. Das Ausland schweigt offiziell, mit Ausnahme der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Präsident Emmanuel Macron, gerade auf Dienstreise in Djibouti, begrüßte die Ankündigung der algerischen Machthaber. Wir werden alles tun, um Algerien bei diesem Übergang zu begleiten, freundschaftlich und mit Respekt.
Der Bericht von Jens Borchers. Und am Ende unserer Sendung kehren wir an deren Anfang zurück, blicken nach Großbritannien mit Ursula Kissel und unserer Presseschau.
Ja, und das Londoner Unterhaus hat das Brexit-Abkommen erneut abgelehnt. Wir haben es gehört. Und hier die Kommentare dazu. Das Parlament hat schon wieder versagt. Also lasst die Menschen entscheiden, titelt der britische Independent aus London, der seit längerem ein zweites Referendum unterstützt. Es gibt gleich mehrere schmerzhafte Ironien beim Brexit. So ist der parlamentarische Prozess, der es dem Unterhaus eigentlich ermöglichen sollte, die Kontrolle zurückzugewinnen, völlig gescheitert. Das Thema Brexit hat sich als so spaltend, schwierig und kostspielig erwiesen, dass es die sonst immer reibungslos laufende politische Maschinerie in London blockiert. Das Parlament hat sich festgefahren. Da es keine Entscheidung treffen kann, muss die Brexit-Frage an das Volk zurückgehen. Die Stuttgarter Zeitung betont, Premierministerin May hat sich schrecklich verspekuliert in Bezug auf die Kompromissbereitschaft der EU, wie auch die Erpressbarkeit des britischen Parlaments. Nun kommt es schnell zu einem harten Brexit oder zu einer Verschiebung des Austrittstags. Aber was soll eine solche Spielzeitverlängerung bringen, wenn die Briten weiterhin nicht wissen, auf welches Tor sie eigentlich spielen sollen? Der Berliner Tagesspiegel erklärt, auch wenn May die Abgeordneten vor der Abstimmung beschwor, die erreichten Fortschritte der Last-Minute-Vereinbarung anzuerkennen, war die Skepsis vieler Konservativer mit Händen zu greifen. Das Trauerspiel in London zeigt vor allem eins: Es geht nur vordergründig um die Rechtsfrage, ob Großbritannien gegen den eigenen Willen in der EU-Zollunion gefangen bleibt. Nun zum zweiten Thema. Die Luftfahrtbehörde EASA hat den europäischen Luftraum für Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 8 und 9 gesperrt. Das Westfalenblatt aus Bielefeld schreibt, Ende Oktober 189 Tote beim Absturz einer fast nagelneuen Boeing 737 MAX 8 in Indonesien. Kaum 5 Monate später 157 Tote beim Absturz eines baugleichen Flugzeugs in Äthiopien. Da kann es im Ernst keine Alternative zu vorläufigen Überflug- und Landeverboten geben. Die Sicherheit muss Vorrang vor dem wirtschaftlichen Schaden haben, der allerdings für Boeing sehr hoch sein wird. Die bisherigen Erkenntnisse lassen sich nach Ansicht der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen aus Kassel den Schluss nahe, dass Piloten Software-Systemen ausgeliefert sind, die sie zwar kennen und bedienen, aber im schlimmsten aller Fälle nicht mehr ausschalten können. Die Kieler Nachrichten meinen, so sieht sie aus, die menschenverachtende Rücksichtnahme auf Wirtschaftsinteressen. Dass Boeing seinem Umsatzbringer nun ein Software-Update spendieren will, macht den Irrsinn komplett. Einen Diesel zu fahren, während man aufs Update wartet, mag ja noch angehen, aber ein Flugzeug fliegen zu lassen in der Hoffnung, dass der Bordcomputer nicht schon wieder einen tödlichen Fehler macht, das ist russisches Roulette auf amerikanisch.
Ursula Kissel mit der Presseschau. Vielen Dank dafür. Damit endet unsere Sendung. Das war der Tag. Gleich in der Radionacht die Kollegen von Fazit. Mein Name ist Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.